Ein paar Stunden später muss ich mich vorstellen und das ging um alles. Ich hatte so viel Whisky getrunken.
Ein Sitzen.
Und ich habe den Text total vergessen. Keiner hat was gesagt, keiner hat geklatscht. Es war totenstill und ich wusste schon, ich dachte, ich will nur noch nach Hause. Dann hat mir irgendjemand gesagt, okay, das war's. Ne? Das war's mit deiner Karriere und so. Young Lady, du hast jetzt alles versaut und so. Und dann meinte ich, ja, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 40. Servus und herzlich willkommen. Erste Folge nach meiner kleinen Corona-Pause und ich bin sehr froh, dass es weitergeht. Heute mit Metal Queen Doro Pesch, deren Karriere fast schon vorbei gewesen wäre, bevor sie überhaupt angefangen hat. Als 15-Jährige sagen ihr die Ärzte nämlich, dass sie bald sterben wird. Doch Doro überlebt. Nach Monaten in Krankenhäusern, die eher an Knast erinnern, startet sie ihre Karriere. In den 80ern mischt sie mit ihrer Band Warlock die Metal-Szene auf, danach startet sie solo durch und ist bis heute quasi permanent erfolgreich auf Welttournee. Natürlich sprechen wir auch über ihre Freundschaft zur Motorhead-Legende Lemmy Kilmister, der jetzt gut 5 Jahre tot ist, und sie verrät mir auch, warum Teile seiner Asche gerade mit der Post bei ihr in Deutschland ankamen. Ein spannendes Gespräch, nicht nur für Metal-Fans. Dir viel Spaß mit uns. Grüß dich, Doro.
Grüß dich, Ingo. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch, mich wieder bei der Arbeit zu sehen. Mich hat jetzt wirklich Corona fast dahingerafft. Der hat 3 Wochen Vollchaos und jetzt geht es so ein bisschen besser über die letzte Woche, echt.
Also hast noch so ein bisschen Augenränder, ja, muss ich sagen. Ja.
Ich habe schlecht geschlafen nachts. Aber du bist geimpft, oder schon?
Ja, letzte Woche. Und die erste Impfung, auch mit BioNTech, bin ich auch so froh. Und ich wollte ja zuerst schon nach Amerika fliegen, weil da kann sich jetzt jeder impfen lassen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich hier meine erste Impfung hatte.
Du hast die erste bekommen, weil du in der Pflege aktiv bist, ne?
Ja, also ich habe seit ein paar Jahren pflege ich meine Mom. Und dann bin ich tagsüber mit meiner Mom zusammen, mache da alles und dann nachts im Studio. Und das ist auch ein Fulltime-Job.
Wann schläfst du dann?
Ja, fast nie. Aber ich habe mich dran gewöhnt und ich muss sagen, mein Vater, der lebt ja nicht mehr, aber meine Eltern, die haben alles für mich getan und jetzt bin ich einfach an der Reihe und das ist ganz selbstverständlich und wir verstehen uns auch gut und sie hat sogar den Fanclub gemacht, hat alles für mich gemacht und jetzt bin ich für sie da und ist aber ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel auf Tour sind oder Festivals spielen oder im Ausland sind, das ist dann sehr schwierig. Aber ich rufe 10-mal am Tag an und gucke, dass alles in Ordnung ist. 87 und ja, ist eigentlich noch ganz gut drauf, aber hat das Auto abgegeben. So vor einem Jahr mussten wir das Auto abgeben, weil sie hat sich nicht mehr so sicher gefühlt und da leidet sie ganz doll drunter, dass man halt keine Unabhängigkeit mehr hat. Ja. Aber ich habe gesagt, Mama, ich fahre dich rum oder andere Leute fahren dich rum, gar kein Thema und dann machen wir das so. Und, ja.
Und sie ist Metal-Fan,
einfach.
Ne?
Bitte?
Sie ist Metal-Fan.
Ja, natürlich, sie kennt sich total gut aus. Wie ich angefangen habe, so am Anfang haben meine Eltern jetzt nicht so ganz genau gewusst, was es soll und dann kam ein Song, der erste in Deutsch, der Für immer. Und da haben sich dann die beiden so drin verliebt und weil meine Eltern, die sprechen halt kein Englisch und dann habe ich die irgendwann in so einen Englischkurs geschickt auch und der Englischlehrer kam nach Hause und das war dann so schwer, da konnten die beiden dann nachts nicht schlafen, weil sie die Schularbeiten nicht gemacht haben, aber konnten dann so ein bisschen verstehen und hat sich da irgendwie so, ist reingewachsen und dann habe ich auch immer meine neuesten Demos oder Ideen vorgespielt und dann irgendwann hat sie dann die ganzen Musikmagazine, ob es jetzt Rockhard oder Metal Hammer oder es gibt ja auch noch viele andere. Naja, und dann sagt es mir auch immer, du irgendwie, dein Kumpel ist wieder im Metal Hammer, der Lemmy und so. Und der ja leider nicht mehr.
Über Lemmy müssen wir auch noch sprechen. Es ist jetzt 5 Jahre her, dass er gestorben ist.
Ja, aber da kann ich dir was ganz Tolles erzählen, Ingo. Ja.
Was denn? Das machen wir später. Zunächst interessiert mich dein Alltag jetzt. Du sagst ja nachts im Studio und tagsüber dich um Mama kümmern.
Ja.
Das heißt, du singst auch nachts, wenn andere schlafen.
Ja, ich bin so sowieso so ein Nachtmensch. Also ich kann nachts am besten singen, mich konzentrieren, habe die besten Ideen. Also es war eigentlich schon immer so. Und ja, auch zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, so in Südamerika oder Spanien, ist ganz normal, dass man erst so um 12 Uhr anfängt, auf die Bühne zu gehen oder Festivals. Letztens haben wir in Spanien nach Ein Maiden gespielt, das war um 2 Uhr nachts angefangen. Also ja, das ist und dann fühle ich mich auch irgendwie so, da bin ich so, habe ich so meine Power Hour oder ein paar Power Hour.
Jetzt das ist es kurz vor der Mittagspause, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. Also für uns ist es ja jetzt. Das ist so die Zeit, in der du langsam wach wirst.
Ja, so ganz langsam. Ja. Also ich gehe immer ins Studio. Ich habe hier sogar ein Studio in der Nähe. Das ist in Solingen, ist das Rock City Studio. Wir haben da irgendwann mal angefangen, was aufzunehmen. Wollten zuerst eigentlich unseren Schlagzeuger aufnehmen und es gibt ja gar nicht mehr so große Studios. Meistens ist ja so ein Computer und dann wird ja alles am Computer gemacht und ich wollte aber so richtig so echt Live-Atmosphäre. Ja, und dann haben wir ein tolles Studio gefunden. Es sieht auch ganz super aus. Ja, wie gesagt, das Rock City Studio und seitdem bin ich immer da und die Tontechniker sind super und da machen wir jetzt gerade eine Live-Platte. Das ist die Triumph and Agony Live. Das war eines unserer erfolgreichsten Platten da, wo Oh ja, und für immer drauf war. Ja, und das haben wir aufgenommen, die letzten Jahre, weil das hatte Jubiläum. Ja, und jetzt haben wir halt alles da. Eine ganz neue Platte sind wir auch dran, aber es ist halt schwierig, weil die Jungs sind halt auf der ganzen Welt verteilt. Im Moment kann man ja nicht reisen.
Wo leben deine Musiker jetzt alle?
Ja, in Amerika, in Italien und in den Niederlanden.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel spielen, wir haben auch ein paar Gigs gemacht oder Autokino-Shows oder Strandkorb-Shows und dann, ja, manchmal ist es ganz schwer, dann kommen die nicht aus ihrem Land raus oder man muss hier in Quarantäne. Und das ist, und auch die Europäer dürfen im Moment gar nicht nach Amerika einreisen. Ich war, das war eine Ausnahme, weil ich die grüne Karte habe. Und dann war ich auch da und da waren auch gar nicht so viele mit Maske und Abstand. Und ich dachte, ach du
Hilfe.
Ja.
Du bist aber mittlerweile in Florida, ne?
Ja, mittlerweile. Ja. Habe aber immer noch eine kleine Bleibe in New York und mag New York doch immer noch lieber.
Ja, aber dabei ist es ja richtig krass gewesen, was Corona angeht, ne?
Ja, richtig krass. Ja, in Florida ja auch, aber da ist irgendwie, ich weiß nicht, die nehmen das, glaube ich, alle nicht so ernst. Also,
da gab es ja Spring Break sogar, habe ich gelesen. Ja, ne? Da dachte ich mir, geht's noch, Freunde?
Ja, aber so junge Leute, ich weiß nicht, die haben da gefeiert. Also das war erschreckend. Ne?
Ich kann mich erinnern, es ist ein gutes Jahr her, da warst du bei mir zu Gast zum Frühstück im Fernsehen noch. Ja. Und da sollte gerade die Europatour stattfinden und ist gecancelt worden. Ja, ihr wartet jetzt quasi immer noch drauf, dass es wieder losgeht. Ne?
Ja, wir dachten ja, also es sollte genau mein letztes Konzert, richtiges Konzert, das war hier in der Mitsubishi Elektrikhalle hier in Düsseldorf. Das war zusammen mit Saxon, die haben ihr Jubiläum da gefeiert und die haben uns eingeladen und dann aber war super. Und das war am 7. März und dann anderthalb Wochen später sollte die Tour losgehen und wir waren in den Startlöchern, alles war gebucht. Ja, und dann hieß es, ja, das könnte knapp werden. Ja, und dann war auf einmal, so von heute auf morgen, wurden dann so die Bestimmungen geändert, sodass nur noch 1000 Leute in die Hallen durften, dann 500. Ja, und dann war alles dicht. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn jetzt die Tour in Europa nicht stattfindet, dann machen wir die Amerika-Tour. Die sollte auch, hatten zwei Amerika-Touren geplant. Ja, und dann sind die auch gecancelt worden. Und dann meinte irgendwann der Manager, okay, so im Frühling, wenn die Tourneen nicht stattfinden, ja, das ist zwar, es ist schon ein Riesenverlust und so, aber wir können das auffangen, wenn dann wieder die Sommerfestivals stattfinden. Ja, und dann sind die auch flach gefallen. Und dann, ja, und dann haben wir gedacht, gut, die Herbsttour und dann die Wintertour und alles weggebrochen. Und das war jetzt schon krass. Also ich glaube, für jeden Musiker, für jeden oder Schauspieler oder Freischaffenden. Also das war das härteste Jahr je. Und dann, ja, dann haben so alle so langsam ihre Ersparnisse aufgebraucht. Und ja, und jetzt hoffen wir, dass es im Ende Mai wieder losgeht. Aber das sieht ja auch gar nicht gut aus.
Ja, wir sind mal gespannt. Also ich bin ja, muss ja sagen, ich bin persönlich froh, dass ich es jetzt mal hatte.
Ja.
Weil wir dachten ja vor einem Jahr auch noch, das ist wie eine normale Grippe. Ja. Ich könnte sagen, es war nicht wie eine normale Grippe. Ne? Also mich hat es echt, mir hat es die Beine weggezogen. Und ich wusste nachts nicht mehr, wie ich liegen kann. Also ich habe im Bett Kopf oben, Kopf unten, vorwärts, seitwärts, dann schwitzt er auch noch die ganze Zeit. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich lege mich jetzt einfach aufs Parkett. Weil mir meine Physiotherapeutin gesagt hat, wenn man so im Bett so krampft, dann brauchst du eine glatte Unterlage, dann kann sich der Körper entspannen. Also wenn's, je härter die Unterlage, umso entspannter kann der Körper sein. Und das hat dann da funktioniert.
Ja, ich habe dasselbe gehört von dem ehemaligen Schlagzeuger von Motorhead, dem Mickey D, der spielt ja jetzt bei den Scorpions. Der hatte das auch ganz schlimm. Der hat das selber erzählt, dass er so für 2 Wochen auf dem Fußboden geschlafen hat. Und ich habe nie gewusst, warum. Warum ja, ist es so?
Das war irre. Und dann bist du auch noch dauernd verschwitzt und du hast keinen Appetit mehr. Ich habe 1,5 Wochen, bestimmt 1,5 Wochen, nichts gegessen.
Echt? Weil der Körper so mit sich beschäftigt ist?
Ja, weil du einfach, du hast keinen Hunger mehr. Oh. Und ich kann mich noch genau erinnern, als dann plötzlich das erste Brötchen vor mir lag, nach, ich glaube, das war ja 1,5, 2 Wochen oder so, und ich dann wieder reingebissen habe und es geschmeckt hat. Boah, das war so ein Gefühl, weil ich habe ja auch immer Angst gehabt, dass ich den Geschmackssinn verliere. Ja, viele, die es hatten, wie Bestsellerautor Jan Weiler oder so, sagen, ja, die schmecken nichts mehr. Und das ist jetzt auch bei denen Monate her. Und ich roch dann nicht mehr ganz so gut.
Ja.
Und dann schmeckt aber wieder was. Und das war irgendwie echt mega. Und jetzt im Moment, ich hüstel manchmal noch und ich merke draußen, wenn ich gehe und tief einatme, dass es manchmal noch schwierig wird. Also ich werde auch, bevor ich mit Sport anfange, vielen Dank auch nochmal für die vielen Nachrichten, die gekommen sind über Instagram und Facebook und E-Mail und Co. Und für die ganzen guten Wünsche. Ich warte noch ein bisschen mit dem Sport, weil ich habe echt keine Lust, dass es mich da nochmal zusammenhaut, wenn du zu früh anfängst. Ja,
ja, ja, ja. Ja, ich hatte ja damals als Teenager, ich war 15, hatte ja Lungentuberkulose und mir ging es auch so dreckig.
Das ist im Prinzip eine heftige Lungenentzündung dann auch.
Ja, ich habe wohl eine verschleppte Lungenentzündung, Rippenfellentzündung gehabt und ich war dann auch immer zum Arzt gegangen, manchmal nachts. Meine Eltern haben mich dann ins Krankenhaus gebracht zur Notaufnahme und alle haben gesagt, ja, wir finden nichts und so, vielleicht bildet sich das Kind ist nur ein.
Oder ist man denn nicht geimpft gegen TBC? Oder?
Ich bin geimpft worden in der Schule und das war komisch, weil man kriegte da so, das waren so 4 Nädelchen, die kriegt man so in den Arm und dann entwickeln sich so kleine Pocken, Pickelchen. Mhm. Und bei allen gingen diese Pickelchen wieder weg, bei mir gingen die aber nie weg. Und dann, damals haben wir immer so geguckt, so und na Doro, bist du schon reif? Und dann irgendwie und ja, und dann habe ich die Lehre angefangen, ich wollte ja Grafikerin werden, habe eine Lehre angefangen als Typograf. Und da habe ich gemerkt, ich konnte nicht mehr. Ich bin da jeden Tag irgendwie fast zusammengeklappt. Und da haben die sich auch Sorgen gemacht. Dann habe ich wieder Ärzte aufgesucht, aber keiner hat was gefunden. Und dann war ich irgendwann im Krankenhaus. Und dann haben die gemerkt, Lungentuberkulose im Endstadium.
Also das heißt, dass man dir als 15-Jährige auch gesagt hat, das war es jetzt im Prinzip?
Ja,
oder?
Also ich war, ich hatte da ungefähr 9 Monate mit zu kämpfen. Und die ersten 6, 7 Monate haben die eigentlich gedacht, dass man da wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommt.
Aber was hast du da für Erinnerungen dran, dass man dir als 15-Jährige gesagt hat, du wirst das nicht überleben? Was macht das mit einem?
Boah, das war super hart, weil ich war auch der einzige junge Mensch. Ich bin zuerst war ich in Düsseldorf in einem Krankenhaus, das waren Zustände da. Das gibt's auch nicht mehr. Das war so hart. Also man war mit 8 Leuten in einem Zimmer. War total brutal. Da wurden auch Leute angebunden, weil das waren auch Stationen. Ich glaube, das hat sich dann alles gemischt. Auch Leute, die nicht mehr ganz dicht waren. Mhm. Und die Ärzte und Krankenschwestern, die waren auch ganz heftig drauf. Also ich dachte echt, wegen der Krankheit gehe ich bei drauf, aber auch wegen den Zuständen. Und dann.
Also, ich muss mal zusagen, die haben dir teilweise Essen unter den Fingern weggeklaut und du musstest irgendwie Alkohol trinken als 15-Jährige, weil sonst hat man dich nicht aufs Klo gelassen. Ja, das ist ja unfassbar.
Genau.
Ja.
Natürlich Zigaretten rauchen und ja, genau. Also, da wurden so Spielchen gespielt. So stelle ich mir das in so Hardcore-Gefängnissen vor. Genau so. Und die Brutalsten, die hatten da immer die Macht. Also nicht die Klügsten oder die Sensibelsten, nein, die Brutalsten.
Und hast du es keinem gesagt dann irgendwie?
Man konnte ja nicht raus. Man war auch in Quarantäne. Es war mit Gitterstäben vor den Fenstern, vor den Türen. Man durfte nicht raus. Und meine Mutter hatte mich aber damals in das Krankenhaus gebracht. Also ich war in dem normalen Krankenhaus, da wurde es festgestellt. Und da musste ich ganz schnell weg. Und da hat sich auch die ganze Stimmung geändert. Also die waren da ganz aufgeregt. Und dann denke ich, aha. Und dann mich in dieses komische Krankenhaus. Und meine Mom hat das wohl gespürt. Die wusste, dass ihr Kind da nicht überlebt. Das spüren ja so Eltern irgendwie mehr. Und ja, und dann irgendwann, man wurde auch so ruhig gestellt, man kriegte irgendwelche Medikamente und ich konnte auch gar nicht alleine aufstehen. Das war heftig und mir wurde sofort alles geklaut. Also ich hatte weder Pantöffelchen noch eine Strickjacke, Geld.
In einem Krankenhaus, ne? Also krass.
Sofort. Naja, und dann irgendwann hörte ich so, ich dachte, ich habe so einen Traum oder Albtraum. Auf jeden Fall hörte ich irgendwie meine Mom, meinen Namen rufen. Meinte sie, Doro, zieh dich an und so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja gar nichts mehr zum Anziehen. Und dann meinte sie, Doro, zieh dich an, komm raus. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das klingt so real. Und dann habe ich mich so rausgeschleppt und dann sah ich meine Mom da. Und die wurde von allen Ärzten und Krankenschwestern zurückgedrängt. Und dann hat meine Mom gesagt, ich gehe zur Polizei, ich gehe an die Presse, was hier los ist. Ja, und dann haben die auf einmal abgelassen und dann sind wir gerannt. Also ich konnte auch gar nicht so rennen, weil ich war auch so geschwächt. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall gelaufen. Meine Mom hat mich gepackt ins Auto rein und dann sind wir in ein anderes Krankenhaus. Und das war dann da ganz okay. Aber viele, die in meinem Zimmer lagen, das war dann so, einen Morgen bist du aufgewacht und dann war keiner mehr da. Mhm. Und da sind ganz viele Leute dran gestorben. Und das war auch eigentlich eine Krankheit, die ja schon so ausgerottet war. Und ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das gekriegt habe und so. Aber ich war der einzige junge Mensch. Und dann haben die mir Medikamente gegeben. Das war wahrscheinlich auch nicht illegal. Aber die haben auch gesagt, hier unterschreiben und wir probieren dann Medikamente aus. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache alles mit, weil ich möchte ja überleben. Und und dann habe ich dann irgendwann doch es geschafft, rauszukommen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was das mit mir gemacht hätte, wenn man mir mit 15 erzählt hätte, du überlebst die nächsten Monate nicht. Ja. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es heißt, ja, jetzt geht's doch weiter mit dem Leben.
Jetzt geht's weiter. Ich konnte es gar nicht glauben. Und also da habe ich auch wirklich angefangen zu beten und so und mich darauf zu konzentrieren, so auf dass man irgendwie positiv drauf bleibt, obwohl da alles auch echt heftig war. Und besonders wenn Leute, haben sich auch viele Leute umgebracht, auch aus Verzweiflung. Und da waren so Dramen, also viele Frauen sind schwanger geworden, weil die Pille wohl nicht gewirkt hat, wenn man diese Medikamente nimmt. Und manchmal hatten die ja Ausgang oder haben vielleicht ihre Freunde gesehen oder irgendwas. Ja, und dann wurden die schwanger und haben sich dann auch dann da das Leben genommen, weil das war alles so, es war so schrecklich.
Heftig. Aber dann bist du da rausgekommen und hattest, heute nennt man das ja Mindset, einen ganz anderen Gedanken im Kopf. Oder du wolltest einfach leben und das auch mit vollen Zügen genießen.
Ja, weil viele hatten mich auch schon abgeschrieben und ich habe auch gehört, da gingen dann so Gerüchte rum, ja, die hat das gar nicht überlebt und so. Und und dann wollte ich halt zeigen, ich bin noch da und ich mache was und ich möchte Leute irgendwie, Leuten was geben und so. Und wenn man sowas Heftiges durchgemacht hat, dann hat man auch noch viel mehr Sensibilität, so wenn jemand anders irgendwie ein Problem hat oder wenn es ihm schlecht geht und so. Und dann habe ich auch fast keine Freunde mehr gehabt, nur noch ganz vereinzelte. Ja, und dann auf einmal, das war ganz kurz danach, so 2 Wochen später, da habe ich eine Band kennengelernt. Das war unsere erste Band, Snakebite. Ja, und dann habe ich da sofort als Sängerin angeheuert und dann ging das bergauf. Und dann hatte ich viele Bands und dann kam diese Band Warlock, wo dann so
der Rest ist Geschichte.
Ja, was erfolgreich wurde und auch weltweit. Aber es hat auch nie so angefangen. Also ich wollte nie irgendwie, dass man Erfolg hat oder Karriere macht. Einfach Musik machen und mit anderen irgendwie zusammen. Das waren aber auch ganz andere Leute. Also es waren ganz an, ja, also so den Kontakt zu den alten Leuten, der ist auch abgebrochen, weil als junger Mensch will man sich auch nicht damit beschäftigen. So. Und das verstehe ich auch total. Da will man lieber als Teenager, weiß ich nicht, eine Freundin oder ein Boyfriend oder vielleicht tanzen gehen oder irgendwie so. Und also das war dann echt schwierig.
Du warst auch kein Böse, der dann nicht mehr ins Krankenhaus gekommen
nein,
ist?
Nein, nein. Ich bin sowieso jemand, ich kann einem gar nicht böse sein. Also irgendwie, ich habe immer für alles Verständnis und manche sagen, also jetzt muss er aber mal am Tisch schauen. Aber irgendwie, ja, ist so.
Du bist halt einfach ein lieber, netter Mensch im besten Sinne des Wortes. Diese Liebe zur Musik, die kam durch deinen Vater?
Ja. Also ich bin im LKW quasi aufgewachsen und wir haben jeden Tag Musik gehört. Und mein Vater war ein sehr guter Pianist, hat auch super gesungen. Und wir haben auch eigentlich immer zusammen Musik gemacht. Ja, und dann hatte ich das große Glück gehabt, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Mein Vater, der hatte 2 Jungs und die haben sich immer Taschengeld nebenbei so verdient. Und die waren so in dem Zeitalter so Bravo lesen. Und die waren so 10, 12. Ja, und dann dann sind die immer mitgefahren, ich bin auch mitgefahren und die standen halt auf die ganzen Langhaarigen, so wie Led Zeppelin und Alice Cooper, Slade, Sweet, T-Rex, sowas alles, Susi Quadro. Ja, und da war ich schon als kleines Kind begeistert und ich wusste, das ist meine Welt. Und dann haben die mich mal aufgenommen im Kassettenrekorder und damals habe ich mich noch nicht getraut, vor Leuten zu singen und dann haben die mich ins Schlafzimmer verfrachtet, die waren im anderen Zimmer Tür zugemacht und meinten, jetzt leg los und dann habe ich so laut da rumgegrölt und dann haben alle gesagt, oh, die wird bestimmt mal Opernsängerin und dann natürlich nicht und ja und dann bin ich da halt so aufgewachsen in der Glamrock-Zeit und ich hatte dann die große Ehre bei Sweet, vielleicht kennt ihr noch The Sweet
mit Warren Blitz? Eine super Sendung gemacht mit Sweet, echt. Boah, ich habe es, glaube ich, neulich auf Instagram nochmal geteilt. Ey, mit, die Jungs waren auch so hart drauf.
Andy Scott?
Ja, ich habe ja dann die Klamotten von denen noch angezogen. Ach, ne? Mit super. Den, hier, nicht High Heels, sondern wie heißen die? Mit den, wie sagt man?
Die hohen Schuhe. Plateau
und Schlaghose, ja. Und Perücke und so. Dann sage ich zu Andy Scott dann, it's your hair, ja. Von früher. Der hat ja immer noch die Prinz-Eisenherz-Frisur in extra large.
Aber es sind echte Haare. Wir waren ja zusammen auf einer Tour letztens. Das war die Rock Meets Classic Tour. So haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt. Und danach sind wir befreundet geblieben. Und ich war bei seinem Jubiläum. Die waren bei unserem Jubiläum.
Also ein lustiger Typ auch, ja.
Super, ne? Super, so richtig so. Die Engländer haben ja sowieso so einen tollen Humor. Naja, und dann meinte er, ja, alle fragen mich immer, ob ich echte Haare habe. Meine, zieh mal dran. Dann habe ich ganz leicht dran gezogen. Die sind echt, also so lange Haare. Ein Traum jeder Frau, so echte, schöne, lange Haare zu haben. Aber ja, der ist lustig. Und der war auch immer, der ist immer halb nackt gewesen. So, wenn man
hinter der Bühne.
Hinter der Bühne oder im Turbus oder im Hotel. Und dann mal, hi Doro, und dann irgendwie dein Oberkörper nackt und so. Und dann, okay, und dann, ja, gut.
Rock'n'Roll.
Total.
Ich meine, er kann es tragen.
Ja.
Guckt euch die Bilder nochmal an auf Instagram.
Aber das war wirklich, wenn man so aufwächst, so mit den Leuten.
Aber das ist doch echt cool, ne? Das finde ich ja auch immer wieder klasse, wenn du dann in deinem Arbeitsleben Menschen kennenlernst, die dich schon als Kind irgendwie begleitet haben. Ja. Ne? Das kann ja eigentlich auch so mega frustrierend sein, aber in den meisten Fällen ist es doch immer so, dass man denkt, ja, echt cooler Typ oder coole Frau, wusste ich.
Also ich würde sagen, so die Besten der Besten, die sind alle total cool, bodenständig, nett, so dazwischen. Da ist immer irgendwie so ein bisschen so, dass man denkt, ja, die tun sich ein Doi an oder fühlen sich als was Besseres. Aber so die ganz Großen, die ganz Genialen, die sind eigentlich immer...
Ich muss noch mal kurz einsteigen, weil du gesagt hast, ich bin auf dem LKW groß geworden. Denn dein Vater war jetzt nicht LKW-Fahrer, sondern der hat ein Transportunternehmen und ihr habt am Wochenende auch hier so richtig so nebenbei mal ein paar LKWs geschrubbt und so, da warst du auch mit dabei.
Ich bin auch selber in den LKW gefahren, aber mein Vater war ganz stolz, wenn ich ihn so nach Hause gefahren habe. Also meistens hatten wir so eine Halle im Hafen und dann haben wir ganze Wochenende, eigentlich war das so eine Welt, ich habe sie geliebt und ich mache mich auch gerne so nützlich und habe immer viel schön mitgeschleppt oder Ölwechsel gemacht oder so. Und dann sind wir nach Hause gekommen, sonntags, so total kaputt abends. Und meine Mama hat uns dann was zu essen gemacht. Und dann, aber es war so schön. Also ich arbeite auch gern körperlich.
Aber du hast auch einen LKW geschrottet, habe ich gehört. Ne? Du hast einen LKW geschrottet?
Ach so, ja, da war ich ganz, da war ich ganz jung. Oh, da war
noch ohne Führerschein?
Drei, vier, fünf Jahre alt, also noch nicht in der Schule. Und da ist ein ganz rauer Ton. Ich muss sagen, also... Bei uns Backstage so als Musiker, das ist eigentlich immer ganz okay. Aber da war ein sehr rauer Ton so, wenn man irgendwo ablädt und da werden auch manchmal Schimpfwörter benutzt. Und dann hat irgendjemand dann halt, mein Vater angeschrien und so. Und der hat sich irgendwie die Papiere geholt. Ich war im LKW und dann, der LKW muss weg und so. Und das hat sich schon so aufgewiegelt. Da meinte ich, okay, ich setze ihn weg. Und dann habe ich mich hinter das Lenkrad geklemmt.
Als drei- oder vierjährige.
Und natürlich nicht den Vorwärtsgang, nicht den ersten Gang, sondern den Rückwärtsgang. Und dann habe ich Vollgas gegeben. Und dann ist der an die Rampe gekracht. Und der ganze LKW, alles verzogen. Mein Vater stand da, der hat nur geguckt, aber der hat mich nie ausgeschimpft und ich konnte es auch gar nicht erklären, was da los war. Und aber das war teuer. Das war, glaube ich, ui.
Wie ist das einmal passiert? Hatte ja auch lange kein Auto und dann war ich 18, hatte gerade einen Führerschein, abends wieder Bandprobe und alle Jungs sagen, wer fährt und so. Und sage ich, komm, ich nehme das Auto von meinem Vater. Und dann frage ich ihn abends, kann ich nicht das Auto haben hier wegen Bandprobe und so. Da sagt er, nein, auf keinen Fall kriegst du den neuen Audi, da passiert sonst irgendwas und so. Ja, habe ich gewartet, bis die alle irgendwie schön Derek geguckt hatten. Dann bin ich raus, habe mir aus der Garage das Auto geholt und dachte mir, die merken das ja nicht, ich komme ja nachts wieder und so. Und die Bandprobe war in so einem total abgewrackten, in so einer abgewrackten Lagerhalle, ne, wie man das sagt, wo die Teppiche so leicht feucht und du hast immer so diesen Geruch, wenn du reingehst. Und außen war es natürlich stockfinster, weil da gar keine Lampen mehr funktionierten und so. Und die Bandprobe ist vorbei. Ich denke, ja super, pack ein Auto ein. Und ich setze das Auto zurück und fahre voll gegen den Hydranten. Ja. Und hinten rechts der Kotflügel total im Eimer. Und ich denke, verdammt. Und fahre nach Hause, neuer Audi 80 oder 100 oder weiß der Geier was. Und dann habe ich echt mich ins Wohnzimmer gelegt und dachte mir, ich muss meinen Vater morgens abpassen. Wenn der das Auto sieht, ohne dass er mich gesehen hat, gibt es mega Ärger. Ja. Und dann kam er irgendwann und sage ich, ja du, das mit dem Auto, ich hab's genommen. Sagt er, nee, du hast das Auto nicht genommen. Sag ich, doch, ich hab's genommen. Und ist leider kaputt. Und er so, das ist, du verarsch mich da. Also er dachte, ich verarsche ihn. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann sagt er, ja, na gut. Dann lässt es halt jetzt reparieren. Und damit war die Sache erledigt. Und ich dachte, jetzt gibt's einen Riesenstunk.
Ja.
Aber der wusste, was es kostet wahrscheinlich. Das hat mich echt ein Vermögen gekostet. Oh, ich glaube, ich habe 500-600 Euro hab's dann von einem Kumpel irgendwie machen lassen, der nochmal jemanden kannte,
Ja,
also wie das früher so immer so ist. Aber das war mir echt eine Lehre. Sowas habe ich danach nicht mehr gemacht.
Nee.
Das war für die Band, für die anderen.
Ja, genau. So was Ähnliches ist mir letztens passiert nach der Morgensendung, wo wir uns getroffen haben. Und ich bin ja so ein Nachtmensch und dann morgens früh bin ich ja sowieso nicht so gut dabei und dann hatten wir ja deine Sendung gemacht und die Morning Show, ja, und dann bin ich nach Hause und musste ganz schnell irgendwo hin und dann habe ich meinen eigenen Wagen in der Tiefgarage gegen einen Pfeiler gesetzt.
Oh nein.
Weil ich wahrscheinlich nicht ausgeschlafen war, nicht geguckt habe.
Ja. Fährt er noch? Ja, ne?
Der musste auch gemacht werden. So die ganze Seite, die ganze linke Seite, die ganze linke Seite. Ich bin so rausgeschert und ja, da ist alles geschrottet und ich habe mich so erschrocken und dann, oh Mann, also ja.
Passiert einfach.
Ja, ne? So schneller, als wie man sehen kann.
That's life. Ja. Ich meine, heute fährst du nicht mit LKWs, sondern mit Bandbussen seit Jahrzehnten durch die Gegend. Jetzt sind sie auch schon echt... seit 86, ich habe dich 86 zum ersten Mal live gesehen bei Monsters of Rock in Nürnberg. War mein erstes großes Konzert, abgesehen von irgendwelchen Schülerbandkonzerten, wo ich war und dachte, wo bin ich hier? Da war ich irgendwie Teenie und dachte mir, wir sind damals von Hannover runtergefahren zu meiner Oma nach Fürth und sind dann in Nürnberg aufs Zeppelinfeld gekommen.
Ja.
Und wir waren ja beide irgendwie total Kinder, ja, im Prinzip. Und überall die großen Rocker. Und wir so, oh Gott, und dann am Eingang waren ja Berge von irgendwie Whisky- und Wodkaflaschen, die damals aussortiert haben. Und dann haben Warlock gespielt. Ihr wart einer der Ersten damals, weil das war im Prinzip eure erste große Show, ne?
Ja.
Bei Monsters of Rock.
Ja.
Und da waren so viele coole Bands dabei, Bon Jovi, Ronnie James Dio, war nicht auch Ozzy Osbourne?
Nee. Ozzy Osbourne war Headliner zusammen mit den Scorpions und Def Leppard. Das war das erste Mal, dass der Drummer nur mit einem Arm gespielt hat. Er hatte ja diesen schrecklichen Unfall gehabt. Bon Jovi und in
das
England
war auf jeden Fall Wahnsinn.
Motorhead dabei. Ja. Da habe ich auch den Lemmy wieder gesehen. In Deutschland war Michael Schenker dabei. Und, ja.
Genau, MSG.
Ja, genau. Michael mit denen gehen wir jetzt auf Tour im Oktober in England.
Krass, aber es scheint echt, diese Metal-Welt ist wie so eine Family, oder?
Ja, total. Und man versteht sich auch, man unterstützt sich gegenseitig. Es ist wirklich echt eine Familie.
Ja. Also, telefoniert ihr jetzt dann auch ab und zu mal mit Kollegen? Sagt, Mensch, wie ist es bei euch mit Corona in den USA? Ja. Könnt ihr auf Tour gehen? Was sagt die Welt da?
Ja, also schon, ja. Also wir sind alle so in engem Kontakt. Meistens ist es natürlich so, wenn man so zusammen arbeitet oder zusammen eine Tour fährt. Aber ich kenne sogar schon drei Musiker, die sich auch das Leben genommen haben, die nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll.
Ja.
Die haben zuerst ihr Equipment, Instrumente, alles verkauft und dann, ja. Also das
ja, klar, sind Künstler auch eben, ne? Also
ja,
das
die sind auch so sensibel und so. Und die kannst du auch nicht so einfach in einen anderen Job stecken. So, das ist auch, dass man so einfach mal so wechselt oder so.
Du hattest, glaube ich, auch neulich mal erzählt von einer Tour, wo sich alle Bands gegenseitig angesteckt haben. Ne?
Genau. Das war eine Tour, das war letztes Jahr. Das war eine Tour, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Testament. Death Angel und noch eine Band, ja, die haben sich alle angesteckt und das war auch ganz heftig. Der eine, ich glaube, Schlagzeuger war 2 Wochen im Koma. Und der Sänger von Testament, der hatte ganz schwer Krebs gehabt, deswegen für den war das auch gar nicht lustig und war heftig und sind alle ja so einigermaßen genesen, aber das war das erste Mal, dass man das gehört hat, dass sich so Bands angesteckt haben und das war ganz, ja, ganz früh im Jahr, letztes Jahr. Mhm.
Ja. Mittlerweile gibt es schon ewig keine großen Live-Konzerte mehr. Das fehlt dir auch, oder?
Ja, ach, total, total fehlt mir halt, ja, die Leute zu sehen, das, ja, die Fans, das ist ja für mich das Allergrößte und ja, das ist so, wow, ja, man fühlt sich wie so in Einzelhaft. So. Es ist, ich versuche zwar immer natürlich weiterzumachen, damit man auch gar nicht auf dumme Gedanken kommt oder depressiv wird. Also ich gehe immer ins Studio, mache mich da irgendwie so, arbeite an neuen Songs oder wie gesagt an der neuen Live-Platte, der Triumph and Agony, da sind wir gerade dran. Also wenn ich beschäftigt bin, dann ist es ganz gut.
Ja, wenn du dich tagsüber noch um deine Mutter kümmerst, dann hast du ja eh genug zu tun. Ne?
Genau. Da falle ich auch wirklich dann ins Bett und bin fix und fertig. Aber der Kontakt zu den Fans fehlt. Auch die Energie. Man kriegt halt Energie, wenn man auf der Bühne ist. Und das ist was, das kann man gar nicht beschreiben. Und ich kann auch besser und 10-mal so laut und so schön singen, so, wenn ich die Leute sehe oder wenn die irgendwie begeistert sind. Es braucht gar nicht ein großes Festival zu sein. Es kann sogar ein kleiner Club sein. Aber wenn ein paar Leute so das genauso empfinden, so, wenn man so auf einer Wellenlänge ist, das ist so gut. Und ja, im Moment, also ja, ist echt einsam. Ja.
Ja, die Kollegen in Wacken müssen sich ja auch was überlegen. Ne?
Ja,
ich glaube, dieses Jahr ist noch gar nicht richtig abgesagt. Man hofft immer noch.
Ist noch nicht, ja. Und letztes Jahr haben wir das ja so gemacht, da haben die so, das hieß Wacken Worldwide, das war dann digital, dass ganz viele Bands aufgetreten sind. Wir haben so eine Autokinoshow gefilmt und das haben die dann gezeigt und dann konntest du es dann weltweit sehen. Ich glaube, das war auch sogar umsonst und ja, die haben sich auf jeden Fall Beine ausgerissen, damit irgendwas geht.
Ja.
Aber das wäre dann das zweite Mal, dass live nichts gehen würde, wenn es dann abgesagt werden würde. Hoffen natürlich alle, dass irgendwie noch was geht, aber ja, die Aussichten sind ja nicht so gut. Ne?
Hey, wir klopfen 3-mal auf Holz, weil gerade für Menschen wie dich ist es natürlich, du sagst, Energie kommt zurück, aber es ist natürlich auch für die Fans auf der ganzen Welt. Du bist ja im Prinzip seit 35 Jahren auf Welttournee, ne?
Ja, genau, also,
kann man ja wirklich so sagen. Ja. Doro ist gerade unterwegs. Ja. Doro ist gerade in Südamerika, ist Russland, etc.
Ja. Ja.
PP. Ist es für dich manchmal so, wenn du dich daran erinnerst, wie es losging mit der Musik und wo du heute stehst, wie so im positiven Sinne im falschen Film, wo du sagst, boah, wie hat sich das eigentlich entwickelt?
Ja.
Ich kann in Ecuador genauso spielen wie in St. Petersburg.
Ja. Ach, das hätte ich nie gedacht. Also damals war ja unser Proberaum unsere Welt. Es war in Düsseldorf, das heißt Ronsdorfer Straße. Da proben immer noch so ganz viele 100 Bands. Also wir hätten nie gedacht, dass wir überhaupt irgendwie eine Tour machen. Und dann war ja sofort die erste Tour. Wir hatten das dritte Album raus mit Warlock. Und dann hat der Manager angerufen, meinte, ey, wollt ihr mit Judas Priest auf Tour gehen? Und Judas Priest, das war damals die größte Metalband. Also Iron Maiden und Judas Priest, so größer ging nicht. Und das war auch noch meine Lieblingsband. Ja, und da wusste man, boah, das ist, das
jetzt
wird
geht's
jetzt
los.
Ernst. Ja. Und aber mit dass es dann halt größer wurde, da kam natürlich dann auch mehr Druck und mehr Stress und dann kamen natürlich auch viele Leute ins Boot, die natürlich auch sehr daran interessiert sind, dass es viel Kohle bringt. Ja, und dann, ich muss sagen, auf kleinerem Level hat man Stress, auf größerem Level hat man noch mehr Stress. Also das, ob das jetzt schöner ist, ob das jetzt wirklich der Traum ist, so viele Leute denken ja auch immer, ach, wenn ich einen Plattenvertrag hätte, dann ist alles toll. Dann fängt erst der richtige Stress an. Meistens hast du so einen Knebelvertrag fürs Leben oder so. Also, so hatten wir das auf jeden Fall damals gehabt. Also, das war, ja, das hat sich einfach so, ich glaube, natürlich entwickelt. Und und wir haben viele Erfahrungen gemacht. Es gab viele Abenteuer. Also, dass wir alle lebendig noch rausgekommen sind, war super. Ich weiß
war es
noch,
wirklich einfach mal so hart an der Grenze?
Oh ja, öfters, ja. Ich weiß noch einmal, da sollten wir einen Vertrag unterschreiben. Und das war in einer anderen Stadt. Und dann sind wir alle eingeladen worden. Also es war noch zu Warlock-Zeiten. Ja, und dann sind wir alle in so einen Raum gegangen und dann war so ein Vertrag so vor jedem und der war ganz dick. Also wir sind ja jetzt hier, das kann man ja nicht zeigen, aber es war so dick. Also so ein Vertrag habe ich noch nie gesehen, auch nie mehr danach in meinem
Knappe
Leben.
Knappe 10 Zentimeter.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, tausende von Seiten. Naja, und dann meinte jemand, okay, unterschreibt und dann wieder, nee. Und dann, ja, doch und so, müsst das jetzt unterschreiben. Und dann meinte ich, ist das ein Witz? Und nee, ist kein Witz. Und dann haben die uns da eingeschlossen und dann wussten wir, wir kommen da nicht mehr raus. Und dann dachte ich mir, was machen die jetzt? Die knallen die uns jetzt ab oder so. Ja, und dann saßen wir da Stunden um Stunden und das war echt super brenzlig. Und das war auch in Deutschland. Das war jetzt nicht in Südamerika.
Die große Welt des Rock'n'Roll, ja?
Ja, das war so ganz am Anfang schon. Also ja, dann haben wir das Gott sei Dank nicht unterschrieben. Ja.
War das auch der Grund irgendwie, dass du nach New York gegangen bist und nach Amerika, um dich so ein bisschen rauszuziehen, weil es hier so turbulent wurde? Oder war das einfach ein Sehnsuchtsort?
Ja. Also ich war schon immer totaler Amerika-Fan, Freiheits-Fan. Ich habe schon damals immer die Kultur geliebt von den Native Americans, also die Indianer. Das muss man ja heute alles ganz korrekt sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja, oh, das ist auch so schön. Manchmal spielen wir da zum Beispiel in Arizona und dann kommen die ganzen Indianervölker an und das ist so geil. Die haben irgendwie so eine tolle Mentalität, so feinfühlig und so erdverbunden und das hat mich immer so begeistert. Ja, und dann war ich das erste Mal in Amerika. Es war 86, 87. Wir wollten eigentlich einen neuen Manager haben, aber wir konnten damals alle gar nicht so gut Englisch. Deswegen, wir haben dann auch jemanden gewählt, der war Schweizer, aber mit amerikanischem Pass. Deswegen konnte man sich gut unterhalten und der war noch Psychologe und ja, und der hat mich dann auf Mark und Nieren getestet, ob das überhaupt sich lohnt, dass er seine Energie und Zeit reinsteckt und dann, naja, und dann habe ich gesagt, ja, ich mache alles und meine, okay, dann muss auch alles machen, was ich sage. Meine, ja, sowieso, ich bin hier, ich will was werden in Amerika, die Band, alles und so, wir wollen hier voll durchstarten. Meine, ja, okay, gib das Rauchen auf. Und dann meine ich, nein.
Das, so habe ich es nicht gemeint.
Nee. Ich habe gesagt, ich mache alles, aber noch nicht Rauchen aufgeben. Und damals, wie ich Teenager war, jeder hat geraucht. Man musste rauchen. Rauchen war irgendwie ganz wichtig. Und dann meine ich, hier in Amerika raucht keiner mehr. Und dann meine ich, ja, aber ich bin halt aus Europa. Und ja, und naja, und dann musste ich wirklich das Rauchen aufgeben. Viele, viele andere Sachen machen. Da wurde man echt, ich hatte so einen Schleifer. Das war allerdings eine Frau, die hieß Bruce Reynolds. Und ja, da musste ich jeden Tag um 7 Uhr da antanzen. Und dann hat die mich da, boah, also da gab es so Training, Ausdauertraining. Und die hat mich da gequält und so. Und die Plattenfirma hatte das bezahlt.
Ach, die haben also so gleich investiert in dich. So. Ja, ja. Rauchen aufhören, weil Stimme besser wird. Ja. Body fit machen, damit du noch mehr Gitarristen auf den Schultern tragen kannst.
Man durfte auch nichts mehr essen, was man wollte. Also damals, ich kam halt hier, weißt du, ich bin im Ruhrpott aufgewachsen, also mit meinem Vater, wir haben meistens Ruhrpott ausgeliefert mit dem LKW und dann halt die Band hier, also es war sehr, ja, ich war hier doch sehr verwurzelt, ja, und dann kam ich dahin und dann war alles anders und es war hart und ja, und dann durfte ich auch nicht mehr das essen, was ich essen wollte. Damals habe ich gerne Pommes gegessen. Also ich war die Einzige, der halt ein bisschen Geld hatte wegen meiner Lehre und dann habe ich für alle Pommes geholt, Cola. Ja, und dann ging es dann ab, ja, nur noch Salatblätter und so. Was? Und dann habe ich mich heimlich, damals im Taxi konnte man noch irgendwie alles machen. Da waren immer so Trennscheiben in New York, also in Manhattan. Und dann habe ich mir was zu essen geholt, irgendwie, weiß ich nicht, beim Chinesen so.
Und dann schnell im Auto.
Genau, und schnell im Auto so Kopf runter, damit mich niemand sieht. Dann noch schön Zigarettchen geraucht. Damals durfte ich auch noch rauchen im Taxi. Also es waren, wie gesagt, die 80er Jahre. Und ja, und dann ist das aber trotzdem aufgefallen, weil da wurden auch so Spione auf mich angesetzt und jeder musste dann reportieren.
Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Heute braucht man keine Spione mehr, gibt's Instagram, ja.
Genau.
Und irgendeiner macht ein Handybild oder so.
Genau. Die Plattenfirma gucken. Ne? Aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr bei den Plattenfirmen. Aber es war damals ja ein dickes Geschäft. Und wenn eine Industrie mit viel Geld hantiert, dann sind natürlich auch viele Leute da, die dann auch da richtig drauf gucken. Und als ganz junger Mensch, also boah, das war hart. Ich dachte,
eine lehrreiche Zeit sicher auch dann, ne? Am Ende des
Tages. Ich habe auch immer gedacht, heute sage ich dem Manager, ich halte es nicht mehr aus. Ich breche ab. Aber habe ich dann doch Gott sei Dank nicht gemacht. Und das war auch der Coach, die Bruce Reynolds war der Coach von Raquel Welch, die Schauspielerin. Ja, und also ich glaube, jeder muss auch.
Ja, die hat im Prinzip die Aerobic-Videos gemacht.
Ja, ach so, war das nicht die Jane Fonda? Ich weiß nicht. Nee,
die haben alle, im Prinzip haben alle.
Ja, ja, genau, da wurde. Naja, und.
Und du bist dann auch hingezogen, ne? Nach New York.
Ja,
du hattest
sofort.
Du hattest zwei Häuser, die dir aber jeweils ein Hurricane genommen hat. Das sind doch auch Schicksalsschläge, oder? Wenn die Hütte total plötzlich weg alles ist, mit weg, allem was drin.
Ja, ich habe ja Manhattan so geliebt und so. Aber dann, wie die World Trade Center attackiert wurden, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, boah, das ist da so gefährlich. Und dann bin ich rausgezogen nach Long Island, nach Long Beach. Das ist ungefähr eine Stunde weg von Manhattan. Gerade genug Zeit, um das Make-up zu richten und so. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war genau am Meer. Und ich wusste gar nicht, dass in New York das so schönes Meer ist, aber Long Beach, Long Island ist super. Ja, und dann bin ich dahin gezogen, damit alles sicherer ist. Und dann ist zweimal halt so ein Hurricane gekommen.
Der da erste denkt man sich Hurricane doch jedes Mal Berlin, echt.
Zweite Hurricane Sandy. Ja, ja, also ich habe letztens noch so ein paar Fotos gesehen. Also alles kaputt, alles weg. Und das, wenn was feucht ist, dann fängt das ja alles sofort an zu schimmeln und so. Also ich musste dann alles
alle
weg.
Alle Platten und.
Alle Platten, ja. Und besonders so Fotos oder Briefe so von Leuten, die mir so viel bedeutet haben. Also zum Beispiel so hatte ich ganz viele Sachen von Ronnie James Dio, der hat mir viele Sachen geschrieben und so, weil wir waren auch sehr gut befreundet und ja, und alles so, was einem so, ja, gut und heilig war.
Und jetzt bist du in Florida, da gibt es aber auch Hurricanes, oder hast du dir eine Ecke gesucht, wo es
ich wohne da in so einem Haus, das ist so richtig so mit Stein und Beton gebaut, das gibt es ja in Amerika gar nicht so, also zum Beispiel in Long Island, das alles so eher so, ja, sieht so aus wie Pappmaché, so, das sind so Häuser, die fliegen sofort weg, also, und die Stromleitungen sind ja alle so überirdisch. Über
die
Erde.
Ah, das wollen die jetzt ändern, ne? Die haben ja jetzt irgendwie ganz viel Geld in Infrastruktur investiert.
Also das ist so, so, auf der einen Seite ist ja Amerika so total fortschrittlich, was ich auch so total liebe, aber auf der anderen Seite sind die manchmal so weit zurück. Also ja, und dann geht die Wasserversorgung nicht mehr, kein Strom mehr, hast du keine Heizung mehr. Also ja, und dann sitzt du da. Und ich konnte dann noch nicht mal mehr von Long Island nach Manhattan fahren, weil die Zugverbindung war auch, ging nicht mehr. Und dann, ja, da musste echt gut Freunde haben. Ja. Aber die Amis sind auch sehr hilfsbereit und dann kann man schnell bei jemand anders unterkommen und so. Oder die helfen dir auch mit, das Haus wieder aufzubauen. Und dann haben wir das erste Mal das Häuschen, also es ist ein Häuschen gewesen, wieder aufgebaut. Ja, und dann ein Jahr später ist dasselbe wieder passiert.
Gut, jetzt toi, 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 dass in Florida nicht ganz so viel passiert, ne?
Ja, ja, wollen wir es hoffen, ne?
Wie ist da deine Verteilung? Wie viele Monate bist du hier? Wie viel in Florida? Oder
kommt drauf an, wo wir auf Tour sind, so, ne? Mhm. Also, meistens war ich ja immer auf Tour, deswegen habe ich da nie so nachgezählt und so. Und dann auch Platten machen. Die meisten Platten habe ich ja in Amerika gemacht. Und dann, jetzt bin ich halt ja schon eine ganze Weile hier, weil ich halt auch wegen Mom und so, also meine Mom ist mir so wichtig und dann habe ich mir hier jetzt auch so mein Arbeitsfeld gesucht und wenn es dann wieder losgeht, Touren. Ne? Ich wollte auch jetzt wieder rüber nach Amerika und aber ja, erst wenn die zweite Impfung dann stattgefunden hat. Ja.
Was ich so cool finde, ich habe auf deinem Instagram-Channel ein Foto gesehen, da hast du was gepostet von einem deiner Storage Rooms. Ja. Du hast überall so Räume gemietet, wo du Kram drin hast, auf der ganzen Welt?
Auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt, ja. Ja, ein Lager, das war in England, das wurde abgefackelt, also da hatten wir auch unsere ganzen Sachen drin.
Aber so wie ist das, wegen Musiker-Dasein auch und Band? Weil ich weiß es von vielen Gitarristen, die für Bands spielen, die haben ihr komplett gleiches Equipment, einmal in Amerika, einmal in Australien und einmal in Europa, ne? Dass die sozusagen alle Weltbereiche abdecken und nicht alles hin und her schleppen müssen.
Ja, deswegen und dann auf Tour, also ich kriege immer ganz viele Sachen so und ganz viele Fangeschenke und dann, ja, und dann auch Bühnenklamotten, Equipment, also man braucht dann irgendwo ein Lager, weil heutzutage ist es ja auch so, du kannst ja gar nicht mehr alles rüberfliegen lassen, dann hast du so einen Koffer, der nächste, der kostet schon $100 und ja, und früher war es ja frei, früher bin ich auch manchmal echt mit 10, 15 Koffern angekommen, ja. Das war
also wegen dir haben die das irgendwann verändert, weißt du?
Ja, wahrscheinlich.
Doro fliegt wieder, jetzt kostet der Koffer extra, der zweite kostet extra.
Ja. Oh Mann, ja. Also nach einer Tour und nach einer richtig langen Tour, boah, das sammelt sich so viel an, so im Tourbus. Ich habe auch viel den Fans mitgegeben, dass die das in ihren Van oder in ihren Wohnungen verstauen. Also überall auf der ganzen Welt habe ich mich da ausgebreitet und ja. Ja, und überall auf der Welt habe ich diese Storage Rooms und ich glaube, manche weiß ich schon gar nicht mehr wo.
So nochmal die Abrechnungen überprüfen. Aber was ich ja interessant finde, wenn man so viele Jahrzehnte durch die ganze Welt unterwegs ist, hat man ja eigentlich auch auf der ganzen Welt Freunde, oder?
Und ja, Bekannte. Eigentlich ja. Ja, ja. Das muss ich sagen, jetzt die letzten Jahre in Amerika hat sich das wirklich sehr, sehr ausgedünnt, weil da auf einmal kam die ganze Politik mit ins Spiel, was früher nie ein Thema war. Also früher hat man Musik gemacht, sich nur aneinander gefreut und so. Und dann ging es doch jetzt die letzten Jahre heftig ab, weil es gab ganz, ganz viele Leute, die dann die totalen Trump-Anhänger wurden. Wo ich dachte, nee, das finde ich fürchterlich. Und naja, so haben sich auch Freundschaften total so entzweit. Und dann auf einmal fing dann riesen so Diskussionen an im Studio. Und du bist ja darauf angewiesen, dass die Atmosphäre gut ist, damit man gut Songs schreiben kann oder spielen kann. Dass alles, ja, gute Power hat, positive Power. Ja, und auf einmal wurde sich da total gestritten und so. Also die letzten 4 Jahre, das war heftig. Und dann habe ich auch gedacht, mit manchen, da möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Und ja, also, ja, ist alles irgendwie, ja, die letzten Jahre hat sich doch viel verändert. Und dann, ja, kamen auch so Sachen so ja, bei Bands und Musikern, auch viele Bands haben sich getrennt, weil der
wegen
eine
der politischen
war
Diskussion?
Ja. Weil das geht dann auch so, das ist dann auch nicht mehr, dass man seine Meinung sagen kann, das geht dann richtig zur Sache.
Ja, gut, dass das Lemmy nicht mehr erlebt hat, oder? Der hätte da mal ein Machtwort gesprochen.
Ja, genau.
Im Dezember,
genau,
5 Jahre her, dass er gestorben ist.
Ja.
70 gerade noch geworden und kurz nach seinem 70. Geburtstag. Wie hast du von seinem Tod erfahren?
Ja, ich habe ihn noch gesehen, so ein paar Wochen vorher, 2 Wochen vorher, glaube ich, 3 Wochen vorher. Und dann, wir hatten gerade die Tour anfangen wollen. Wir haben noch geprobt und dann habe ich den Jungs gesagt, ich muss unbedingt zum Motorhead-Konzert. Das war auch in Düsseldorf. Der hat auch sehr gerne in Düsseldorf gespielt und hat auch immer seine Videos und alles da gemacht. Ja, und dann haben die Jungs gesagt, du, wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Probe. Morgen fängt die Tour an. Ich muss zum Motorhead-Konzert. Macht ihr das alleine? Klappt schon irgendwie. Ja, und dann habe ich ihn gesehen. Das war so ein paar Wochen und der sah ganz, ganz dünn aus und war auch gar nicht mehr so gut dabei. Also man merkte irgendwie, da ist alles im Argen und ich kenne ja Lemmy, da war öfters mal alles im Argen und dann habe ich auch einen Anruf gekriegt, so von seinen Freunden, haben gesagt, ey, du kannst mal eben kommen nach Berlin, der hatte in Berlin seinen Arzt gehabt und so. Und dann meinte ich, bin ich nach Berlin und dann hat er sich aber immer wieder aufgerappelt und ja, und dann das letzte Mal in Düsseldorf dachte ich mir schon, oh, das sieht böse aus. Ja, und dann habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert und normalerweise haben wir uns immer SMS geschickt und er hat auch immer sofort zurückgeantwortet und so. Ja, und da kam keine Message zurück und dann denke ich mir, ja gut, der ist beschäftigt und so oder feiert. Ja, und dann ja, ein paar Tage später ist er ja gestorben und dann bin ich zur Beerdigung rüber und der Manager hat mir gesagt, der hat mich sehr gemocht und so. Ja, und dann habe ich, das war vor 1,5 Wochen, habe ich bei meiner Mom kam ein kleines Päckchen an aus L.A. Und dann meinte sie, erwartest du was und so? Meinte ich, nee, eigentlich nicht. Und dann meinte sie, ja, und der Name, der Absender ist Shelly, Whiskey a Go-Go. Und dann meinte ich, ja, das ist der Club, wo wir immer gern spielen. Und dann habe ich es aufgemacht und dann war ein Brief drin, ganz, ganz feinfühliger Brief. Und eine Patrone eingraviert mit Lemmy und so ein Schmuckstück. Und da ist Lemmys Asche drin.
Oh nee.
Ja, Teil von Lemmys Asche. Und da habe ich auch gedacht, boah, da bin ich bald zusammengebrochen.
Ja.
Und dann habe ich wohl so gehört, Lemmy hat wohl eine Liste gemacht und hat wohl Leute draufgeschrieben, die ihm was bedeutet haben, Familie und Freunde. Und da gibt es so ein paar Leute, die diese Patrone bekommen.
Dass man das auch darf in Amerika, ne?
Ich glaube, ja, in Amerika darf man immer alles.
Ja,
ne?
Aber wie muss man sich dann so eine Beerdigung vorstellen? Da waren ja eigentlich wahrscheinlich alle da, oder?
Ja, waren alle da, haben alle wirklich geschluchzt. So. Also viele haben geweint. Also der Gene Simmons war da von Kiss und Lars Ulrich war da von Metallica, Ozzy Osbourne war da, also alle Leute, die man kennt. Und dann bin ich dahin gegangen, das war so eine Kapelle. Und dann wurde erstmal Whisky ausgeschenkt davor.
Natürlich.
Natürlich, also ganz so im Lemmy-Style. Und ja, und dann ging es in die Kirche. Und dann haben viele, auch der David Grohl, der hat so eine Rede gehalten und von den Foo Fighters. Und also alle haben viele Leute was gesagt. Slash war da. Aber ich wollte nichts sagen. Das hat mich so mitgenommen.
Das glaube ich. Ja, ihr kanntet euch jetzt auch so viele Jahre und habt so viele Konzerte auch miteinander gespielt. Hattest du am Anfang, als du ihn kennenlerntest, so ein bisschen Manschetten, wie man sagt? Wie er wohl sein wird, weil er hat ja auch so dieses Bild in der Öffentlichkeit immer gegeben, so dieser ganz harte und Raubein und völlig egal, was ihr sagt, gib mir noch eine Flasche Whisky.
Ja, ach, eigentlich nicht, weil ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, das war in London und es war in so einem Pub, das war durch Zufall, wir waren zusammen eingeladen auf so einer Fete, das war so eine Fete von so einem Magazin, das war Kerrang Magazin, war damals wahnsinnig wichtig in England oder weltweit und da sollte ich mich vorstellen und dann habe ich da ein paar Songs so geprobt mit einer anderen Band. Ja, und dann bin ich in so einen Pub gegangen, so um so ein bisschen Zeit noch irgendwie, ja, so hatte noch ein bisschen Zeit. Und da habe ich Lemmy das erste Mal gesehen und er war so nett und hat mich sofort in den Arm genommen und meine, hier, jetzt trinken wir erstmal was. Und das war dann Whisky-Cola. Haben schön Zigarettchen geraucht und haben die ganze Zeit gequatscht und und er hatte echt so einen tollen Humor, also so einen ganz dunklen und wir haben gekichert. Ja, und ein paar Stunden später musste ich mich vorstellen und das ging um alles, ja, und ich hatte so viel Whisky getrunken.
Ein Sitzen,
und ich habe den Text total vergessen und die Band hat mich angeguckt und dann habe ich mich einfach aufs Drumpodest gesetzt und habe so lange gewartet, bis die Jungs fertig waren. Die haben das dann instrumental gespielt. Ja, und dann bin ich runtergekommen. Es war so eine kleine Bühne, Treppen runtergekommen. Keiner hat was gesagt, keiner hat geklatscht. Es war totenstill und ich wusste schon, ich dachte, ich will nur noch nach Hause. Ja, und dann hat mir irgendjemand so die Wacht am Rhein geblasen, wie man hier zu sagen pflegt, und hat gesagt, okay, das war's. Ne? Das war's mit deiner Karriere und so. Young Lady, du hast jetzt alles versaut und so. Und dann meinte ich, ja, aber ich habe mich mit Lemmy angefreundet. Und dann stand Lemmy da und hat sich kaputt gelacht, hat gegrinst und dann haben alle Lemmy angeguckt.
Und wussten, was Sache war.
Ja, wussten, was Sache war. Und dann haben sie mir vergeben und haben gesagt, ach komm, wir geben dem kleinen Mädchen doch eine Chance. Und jeder wollte ja immer befreundet sein mit Lemmy. Lemmy war damals schon ein Typ, man hat ihn so geliebt, auch weil er irgendwie so rau.
Das war dann auch die 80er-Zeit.
Ja, waren die 80er, war glaube ich 84 oder so.
Also 85 war ich ja in Hannover. Mhm. Und wir hatten, da kam ich dann auch mit Musik in Berührung, erste Platte gekauft, Scorpions Worldwide Live und Gary Moore, Run for Cover und solche Sachen. Schön, Und war ja Rockhauptstadt damals mit den Scorpions.
Ja.
Und dann waren zwei Jungs, die waren ein bisschen älter, die waren damals, ich war ja irgendwie 13, 14, die waren 17, 18, die sind nach London gefahren, weil wir hatten dann auch immer in so Schulfreizeiten, wir hörten immer diesen Urschrei von Lemmy, ne? Zum Aufwachen haben wir immer. Und die sind nach London gefahren und haben bei Lemmy zu Hause geklingelt und der hat die reingelassen und die waren bei Lemmy im Haus und haben mit dem Whisky getrunken und sich mit dem unterhalten und kamen zurück und haben dann die Geschichten immer erzählt und sagten, das war Wahnsinn bei dem, was da alles hängt und der ist total nett und wir haben Whisky getrunken und so. Ich dachte, das ging in den 80ern noch. Heutzutage kannst du nicht mehr einfach zu einem Superstar fahren und klingeln.
Nee, das stimmt. Und das, was du erzählst, bei mir sind die Leute aus England gekommen. Die haben dann geklingelt und ich hatte so oben so eine kleine Wohnung. Meine Eltern haben unten gewohnt. Es war so ein ganz normales Mietshaus. Ja, und dann haben die geklingelt, so Fans. Und dann habe ich die bei mir übernachten lassen und hatte meistens noch irgendwie eine Freundin dabei. Das war die Danja. Und dann meinte ich, ey, du Danja, komm, ey, ich will da auch nicht alleine pennen. Ja, und dann haben wir den am Boden schlafen lassen, wir im Bett. Und dann hat er den ganzen Nacht hat er geguckt, die Augen waren ganz groß, hat sich immer umgeguckt, hat uns angeguckt und das weiß ich noch, der hieß Dave und dann irgendwann ist der Dave auch zu meinen Eltern wieder, weiß ich nicht, wieder dahin gekommen, ist auf jeden Fall wieder aus London auch gekommen und dann wussten meine Eltern nicht, was sie mit dem machen sollten. Dann haben sie meine beste Freundin, die Danja, angerufen und haben gesagt, Danja, kann der bei dir übernachten?
Der Dave ist da.
Ja. Also das war damals, Fans sind einfach so, haben geklingelt irgendwo und bei uns sind auch viele Leute sind da manchmal ausgerissen, so Teenager, so 12, 13, haben die Bravo gelesen. Ja, und dann haben die da bei meinen Eltern gegenüber, war so ein Acker, haben die da am Acker gecampt und da wurden die gesucht von der Polizei und meine Eltern mussten dann mitsuchen. Also es war herrlich. Und ja, ich war ja meistens nicht da, aber das war gar nicht.
Früher war vieles einfacher. Wir haben dann. Ja. Kumpel und ich, der Kumpel hatte eine Fotokamera und wir haben uns dann selber so Presseausweise gebastelt und sind dann immer zu Konzerten gegangen. Das war dann in Murnau, da sind wir immer nach München gefahren und haben dann Backstage-Pässe bekommen und hinter der Bühne Interviews gemacht mit Rockmusikern. Aber die sind natürlich nirgendwo veröffentlicht worden. Aber für uns war es immer toll, so einmal hinter der Bühne.
Total. Und, boah, das gut, dass du nicht Backstage. An diese Heavy-Security-Leute gekommen bist mit dem falschen Pass. Ne? Boah, ja. Das fänden die bestimmt gar nicht lustig.
Also ich glaube, damals war das auch noch gar nicht so schlimm. Ne? Nee, das hat erst irgendwann Fahrt aufgenommen.
Ich
weiß noch, hier bei Monsters of Rock, meinem ersten Konzert, wo wir drüber gesprochen haben, Zeppelin fällt Nürnberg, ich musste irgendwann aufs Klo. Und hab mich nicht getraut, weil da waren ja auch die Metal-Welt ist ja sehr weltoffen. Da waren Männer in Frauenkleidern, Heavy-Rocker und ich sagte, ich kann jetzt nicht aufs. Und dann sagt irgendwie mein Kumpel André, jetzt geh halt, bevor du dir in die Hose machst. Ne? Und dann bin ich da runtergegangen und dann zu den Toiletten gegangen und alle Toiletten belegt. Und dann sehe ich, hinter den Toiletten war so eine Wand, da standen einfach Männer und haben gegen die Backstage-Wand gepinkelt.
Ja.
So eine Bretterwand. Und dann gehe ich da hin und plötzlich fangen die zwei links neben mir an zu streiten. Und der eine schubst den anderen und der eine fliegt gegen die Wand und diese ganze Wand klappt um. Und der Eintritt zum Backstage-Bereich ist offen und ich bin gerade mitten dabei und sehe, wie dann irgendwie so 5, 6 so Security-Leute auf dieses Loch zurennen und von der anderen Seite Fans auf dieses Loch zurennen. Und ich sage mir, ey, bitte lass mich kurz fertig machen. Ich will hier weg. Und ich wurde rechtzeitig fertig und ich bin wieder im Publikum gelandet. Aber das war so mein Monsters of Rock-Moment. So
darf ich dir meine Geschichte erzählen? Mein allererstes Konzert, also mein erstes Rockkonzert, das war Whitesnake, das war 1980. Aber schon vorher habe ich die Stones gesehen. Und da hatte ich meine erste Band gehabt und dann so eine befreundete, ältere Band. Also damals, der Unterschied, der war ja dann krass. Wenn du 16 warst und jemand war 24, das war ja schon eine total verschiedene Welt. Auf jeden Fall wurde ich mitgenommen zum Rolling Stones Konzert nach Frankfurt. Und wie ich im Wagen saß, dachte ich mir auch, oh, das ist ein Problem. Das ist ein Fehler gewesen. Naja, auf jeden Fall sind wir nach Frankfurt gefahren.
Warum dachtest du, das ist ein Fehler gewesen?
Weil, ja, die Älteren, die hatten nichts Gutes im Sinn, glaube ich, mit mir. Und dachten auch, so ein kleines Mädchen und so. Naja. Und auf jeden Fall war es dann so, wir sind angekommen. Ja, und dann haben die mir gesagt, okay, du stellst dich jetzt morgen früh um 6:30 stellst du dich in die erste Reihe und hältst uns den Platz frei. Mit den Rotweinkanistern.
Also du warst der Platzhalter.
Ich war der Platzhalter. Und dann war ich morgens früh um 6:30 stand ich da. Nein. Und ich dachte mir, und weiß nichts zu essen, nichts zu trinken. Und dann muss man ja auch irgendwann aufs Klo auf Toilette.
Und die Eimer mit dem Wein.
Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil ich dachte, dann sind die total sauer. Ja, und dann füllt es sich so irgendwann. Und ja, und dann haben irgendwann dann die Stones angefangen zu spielen. Da ging so ein Vorhang auf. Und wie der Vorhang aufging, dann bin ich zusammengesackt auf diesen Rotweinkanister und ohnmächtig geworden.
Nein.
Und dann die ganzen Leute nach vorne gestürmt, so an diese Brüstung. Es war so eine Absperrung so. Ja, und da wäre ich fast erdrückt worden. Dann haben mich Gott sei Dank die Security-Leute gesehen und da rausgezogen.
Das war schon ein paar Mal richtig großes Glück irgendwie.
ja, genau, und da oben.
Aber
ja.
War das nicht die Tour, wo Peter Maffay Vorband war? Oder war das die danach?
Oh, ich glaube, das war die danach. Das habe ich auch gesehen, wo der dann da mit Tomaten beschmissen
wurde. Das war ja schlimm.
Da konnte man gar nicht hingucken. Ich weiß noch, da ging so ein Rotcrew-Typ dann immer so mit so einem riesen Besen und da dann die Tomaten so von rechts nach links. Das war so gemein. Das war so gemein, weil ich meine, der ist auch so ein toller Musiker, macht so super Songs und das hat er überhaupt nicht verdient gehabt. Aber das ging auf einmal los. Aber wenn einer anfängt, das kann sich schnell aufwiegeln und ich glaube, das war die Tour danach, ja.
Aber die Fans auf der Welt, unterscheiden die sich eigentlich oder ist eigentlich immer bei deinen Konzerten die gleich gute Stimmung?
Eigentlich ja. Also es gibt manchmal Mentalitäten, zum Beispiel Südamerika, die stehen ja sofort Kopf. Da braucht man noch nicht mal auf die Bühne zu gehen. Also die schreien schon vorher, da weißt du, die sind so gut drauf. Also da ist die Stimmung schon am Brodeln, bevor du überhaupt einen Ton gesungen hast.
Wird es einem dann nicht manchmal Angst, wenn die dann auch die Bühne entern und so und du plötzlich mit wildfremden Leuten gemeinsam auf der Bühne stehst?
Ja, mit meinem Tourmanager, die Rotcrew, die haben immer Angst. Die haben auch immer Angst um mich. Aber ich weiß tief in meinem Herz, ich weiß, mir passiert nichts. Und das war zum Beispiel einmal in Ecuador. Da war so, dass ich glaube, eines der ersten Rock- und Metal-Konzerte, da waren wir da. Und dann kam der Tourmanager zu mir und meinte, nee, wir können nicht spielen. Wir haben Soundcheck gemacht und es steht alles unter Wasser, aber so richtig hoch, also so knöcheltief Wasser. Und das ist lebensgefährlich. Meine ich, nein, wir müssen spielen. Wir sind jetzt das erste Mal hier in Ecuador. Lass uns spielen. Und naja, und dann habe ich dann so lange gequengelt. Ja, okay, ist aber lebensgefährlich, auf deine Verantwortung. Ja, ja, es ist mir egal, ich will auf jeden Fall spielen. Ja, und dann haben wir da gespielt. Und dann sind die Leute, haben einfach die Bühne gestürmt, sind diese Leittrassen hochgeklettert, ja, und sind dann auf die Bühne gesprungen. Dann standen alle auf der Bühne und auf einmal war so wie so
Familienfest. Wild.
Ja, Familienfest. Und alle haben gedacht, oh mein Gott, irgendwie die Band und alle, ja, alle kommen jetzt um. Aber ich wusste, mir passiert nichts. Und dann hat mich die Security genommen und in mein, das war so ein kleines Zelt, so ein Dressingroom, aber es war so ein Zelt, da gingen vielleicht 10 Leute rein. Ja, und dann bin ich in den Dressingroom gebracht worden und dann kamen dann Hunderte oder Tausende von Fans an. Ja, und dann stand ich da und alle haben so ein bisschen angefasst und die ganzen Haare ausgerissen, weil jeder wollte noch so ein Mitbringsel haben. Ja, ja.
Du solltest dein Haar verkaufen als Merch, eine Locke von Doro.
Ja, und ich habe ja nicht viel, aber so ganz kleine, dünne, so Babyhaare. Aber ja, aber sonst ist nichts passiert. Und ja, aber die Musiker von mir, die waren ganz schön sauer, weil die sind natürlich auf die ganzen Instrumente getrampelt, auf die ganzen schönen, teuren Gitarren, ja. So im Eifer des Gefechts und so. Das war dann, ja, da war ein bisschen stressig. Ja, ich habe gesagt, komm, die haben sich so gefreut. Und also, ich habe noch nie Angst gehabt bei Fans. Das ging immer gut. Irgendwie hat man das Gefühl, man ist da wie so, ja, das ist so mit ganz viel göttlicher Energie und da ist ganz viel Liebe und natürlich Passion und Leidenschaft. Also ja, vielleicht geht da mal eine Gitarre zu Bruch, gut, aber sonst ist es irgendwie, das ist so pure Liebe, sowas so.
Mal gucken, ja. Wann sich Dave aus England wieder meldet.
Ja, so. Ja.
Aber sag mal, für die private Liebe bleibt da kaum Zeit, oder?
Oh ja, kaum. Also,
und mit einer Band anfangen darf man sowieso nicht, ne? Weiß ich ja auch.
Hatte ich auch schon mal gesagt, also ganz früher war ich anders drauf, so. Das war ja auch mehr so ein Hobby und dann hatten wir immer so andere Freundschaften gebildet und so. Und dann, ja, das war so ein bisschen zeltlagermäßig. Und es war auch total schön. Und ja, wir haben ja auch oft nackt geprobt, so in den ersten Band. Ja.
Nackt geprobt?
Ja.
Einfach aus Freiheitsgründen.
Ja, es war ja so die 80er und wahrscheinlich hat man das irgendwie in alten Hippie-Filmen gesehen. Das war in meiner ersten Band. Das war nicht mit Warlock, aber es war mit Snakebite. Ja, und dann irgendjemand kam auf die Idee, ey, wollen wir mal nackt proben? Und da habe ich gesagt, oh boah, das haben wir noch nie gemacht. Ey, super Idee. Ja, und haben uns alle nackt ausgezogen und haben dann da, ja, haben da rumgerockt. Und das war so ein tolles Gefühl. Es war so super. Es war so super für jeden. Also für den Gitarristen, für den Drummer, also für mich.
Ich glaube, das kannst du aber auch nur machen, wenn du eine Band hast mit einer Sängerin. Weil wenn ich in meiner Rockband sitze, wir proben jetzt mal nackt. Und ich habe gesagt, ja, genau, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Du kannst ja eine neue Band suchen.
Ich weiß nicht, ich habe das damals wirklich nicht so empfunden, so, dass ich halt da ja weiblicher Natur war. Und ich glaube, da ging es auch gar nicht drum. Also es war jetzt nicht so...
Mehr so wie so... So Spaß free, einfach.
Ja, so, ja, so Hippie-mäßig. Ja. Weißt du, ohne Drogen trotzdem heil von der Musik und von.
Ja, ich meine, Drogen und sowas Probe. Brauchst du sowieso nicht mehr bei der Musik, nee. Ne? Also.
Nee, genau. Habe ich auch nie genommen, war ich auch nie. Wahrscheinlich, weil ich dir eben erzählt habe, wo ich so krank war. Also da weiß man, dass die Gesundheit ist das höchste Gut. Da fängt man erst gar nicht an, so Quatsch zu machen und so.
Aber bist du manchmal traurig, dass du keine Familie hast oder ein Kind oder so?
Nee, weil also ich habe wirklich gute Freunde und das weltweit, das erfüllt mich voll. Und dann natürlich die Fans, dafür lebe ich. Das ist so für mich das Ein und Alles. Und jetzt gibt es eine neue Sache, das heißt Patreon. Das machen viele, viele Musiker. Und
weil es auch eine gute Möglichkeit ist, eben im Zuge von keinen Konzerten trotzdem irgendwas zu machen, trotzdem, was für die Fans ist und Kontakt halten.
Und das ist halt so auf ganz persönlicher Natur. Also es gibt da, es ist ungefähr, man kann es so beschreiben wie ein Fanclub und man muss dafür was bezahlen. Man kann aber sich das Level aussuchen. Es ist von ganz kleinen Minna bis über was mehr. Und wenn du was mehr haben willst, dann kriegst du da aber auch so einen super Gegenwert. Also vielleicht spezielle T-Shirts oder spezielle Platten oder...
Ich meine, die T-Shirts von der letzten Europa-Tour, die müssten ja auch mittlerweile schon Sammlerwert haben, oder? Nachdem die Tour nicht stattfand.
Ja, da sind so viele Tourdaten drauf. Oh Gott, so, wenn man da guckt, dann denkt man, oh, das gibt's doch gar nicht. Und ja, da sind auch viele Leute heiß drauf gewesen, weil es halt so ein Sammlerstück. Ja.
Was jetzt kommt, ist ein neues Sammlerstück. Du bist seit, was viele gar nicht wissen, du hast eine eigene Es ist eine eigene Plattenfirma.
Ja, es ist eine eigene Plattenfirma. Es
macht
ein Label. Ja, macht Vinyl und Kassetten, CDs, alles. Blu-ray oder DVDs, alles.
Wenn ich mir da das Cover anschaue von der Love Me in Black, denke ich mir, ja, das ist ja wirklich schon ein Stück Musikgeschichte. Ja? Und jetzt nochmal neu als Vinyl in komplett weiß.
Ja, in komplett weiß, auch Doppelvinyl. Und die Love Me in Black, die war meine Lieblingsplatte und die kam halt nie als Vinyl raus. Ich glaube, es gibt so Bootlegs in Russland, da habe ich mal was gesehen, aber sonst offiziell gibt es das nicht. Und dann habe ich versucht, mir die Rechte, also wir haben damit, das war damals die Wea, und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne Vinyl rausbringen. Ja, und dann haben die irgendwann gesagt, ja gut, also man muss sich dann einigen und so. Ne? Es ist nichts ist umsonst, alles hat seinen Preis, das habe ich auch gemerkt.
Aber kommt Ende des Monats raus und du hast auch zu Hause noch Plattenspieler und so?
Ja, ich habe sogar mir wieder einen neuen Plattenspieler geholt und wir haben sogar vor, weil wir gerade da dran sind, die Triumph and Agony live zu machen. Und das ist halt so ein schönes Cover gewesen. Da kommt dann auch ein Triumph and Agony Plattenspieler. Also für die richtigen Fans, so für die Die-Hard-Fans. Also es ist so eine Plattenfirma, für die eingefleischten Fans, so die halt alles haben wollen und besonders so schöne, wertvolle Sachen. So.
Aber da musst du auch schon ein bisschen Geschäftsfrau sein, ne?
Das ist so jetzt nicht so meine Welt, aber man muss schon gucken. Ja, man muss schon gucken und ich bin da auch reingewachsen, weil ganz am Anfang haben wir auch so und so über den Tisch ziehen lassen und so. Also, oh man, das hätte ich auch nicht gedacht, weil wir dachten immer, alle sind einem so gut gesonnen und alle sind deine Freunde, gerade die im Musikgeschäft dabei sind. Aber es ist natürlich auch ein Geschäft, deswegen, also ich habe da viel Sachen gelernt, the hard way gelernt. Aber mit der Plattenfirma, das jetzt kann ich so viele Sachen machen, die man mit einer ganz großen Plattenfirma nicht machen könnte, weil sich das für die nicht rechnen würde, aber halt so Liebhabersachen. Und ich bin halt jemand, so, weißt du, so lieber klein und fein. Und und es gibt ganz viele Vinyl-Liebhaber.
Kommt Ende des Monats raus, auch mit einem Remix. Also es ist
Limited
Edition. Da auch so ein bisschen, wie viele Exemplare gibt es dann als Limited Edition?
Oh, wir haben, glaube ich, schon nachpressen müssen. Also zuerst haben wir mit 1000 angefangen, aber es gibt dann schon, glaube ich, 2000 und so. Und dann, ist natürlich jetzt hart zu sagen, weil ja die ganzen Plattengeschäfte ja noch zu sind, wegen dem ganzen Lockdown-Gedöns. Und mal gucken, wann das auch alles wieder normal wird. Aber die Leute kaufen sich das auch im Internet oder Amazon oder so. Und deswegen. Aber wir haben schon nachgepresst und es gibt viele Sammler, und denen das auch heilig ist. Das finde ich so schön. Und ist halt nicht dasselbe, eine CD oder mit Spotify, machen ja ganz, ganz viele Leute, aber es gibt dann noch so Leute, die so Liebhaber sind. So.
Also die kommt bei mir ins Regal, und ich habe ja früher auch die ersten Platten, die man sich gekauft hat, die hat man ja eine Woche lang jeden Tag von vorne bis hinten ein-, zweimal gehört.
Ja,
ne?
Oder Monate, ne? Ja. Monate, Jahre, bei mir auch. Also ich weiß noch, wie ich Pink Floyd Wish You Were Here hatte. Das habe ich immer mit meiner Freundin Angie zusammen gehört, und wir sind ohne Drogen high geworden. Wir haben die Platte angemacht, alles abgedunkelt, Jalousien runter, und es war bei ihren Eltern. Ja, und die Platte angemacht und uns einfach in die Sessel gesetzt, Augen zu.
Coole war, wenn dann Eltern gekommen sind, was macht ihr denn da?
Ja, was macht ihr?
Platten hören. haben die ja auch irgendwann mal gemacht. Jetzt hoffe ich, dass ihr wirklich ganz bald wieder auf die Bühnen könnt und sicher schöne Konzerte spielen könnt und schöne Turnieren. Wir drücken die Daumen und viel Erfolg für Love Me in Black. War ja als Album schon Erfolg jetzt in der neuen Vinyl-Version.
Ja, auch der Song, das ist ja auch der Titelsong Love Me in Black, das war auch ein riesen Hit, den spiele ich auch bei jedem Konzert, der wird geliebt von den Fans. Also
ja, du musst ja nach 35 Jahren da mal aufpassen, dass man überhaupt die Konzerte nicht bis ins Endlose dehnt, wenn du alle Hits spielen musst. Das geht ja rein technisch nicht.
Da frage ich auch immer die Fans, was die hören möchten oder nochmal hören möchten. Also so alleine, jetzt haben wir 20 Alben gemacht. Das letzte war ja auch ein Doppelalbum, das Forever Boys, Forever United, waren dann 25 Songs drauf. Also wenn man die Setliste erstellt und wenn man zum Beispiel nur anderthalb Stunden Zeit hat oder wenn man zum Beispiel am Festival ist, manchmal nur eine Stunde, das ist so so schwer, die schönsten Songs auszuwählen. Und, aber ja, aber meistens ja, zusammen mit den Fans.
Da wollen wir mal hoffen, dass bald wieder diese schweren Aufgaben auf dich zukommen. Ja. Du, ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Ich
bleib gesund
dir.
Und komm gut durch diese hoffentlich letzte Corona-Phase.
Ja, genau. Und allen Leuten da draußen, ja, ja, power on, keep on rocking, alles, alles Gute. Und ja, und Ingo, vielen Dank, dass du mich in deiner Sendung hattest.
Ich danke dir. Doro Pesch, auf ihrer Webpage findest du die aktuellen Doro-Tour-Daten permanent im Zuge von Corona aktualisiert. Und natürlich gibt's da auch die neue Vinyl-Version von Love Me in Black. Auch die aktuelle Dreierbox Rare Diamonds zeigt eindrucksvoll, was Doro stimmlich zu bieten hat. Verlinke ich dir alles in den Shownotes. Wenn du Lust hast, neben Doros Karriere auch in die Karrieren anderer Stars abzutauchen und dich von ihren Erfolgsgeschichten inspirieren zu lassen, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Eine kleine Leseprobe gibt's auf ingo-nomsen.de. Dem Podcast hilft's, wenn du ihn auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Ich bin wie immer gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Dank dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.